Willkommen David Knees und Hans Breitegger.
Ja, danke Barbara für diese nette Einleitung. Herzlich willkommen bei Delikt. Für alle, die das vielleicht nachher im Podcast hören, wir sind heute im Schauspielhaus beim Podcast-Festival, beim ausverkauften Podcast-Festival der Kleinen Zeitung. Und es freut mich, dass sehr viele von Ihnen heute da sind. Ja, Delikt, was ist Delikt? Die Barbara hat schon gesagt, es ist ein Kriminalpodcast und das Besondere daran ist, es geht um Kriminalfälle aus Kärnten und aus der Steiermark. Ja, mein Name ist David Knees und mitgebracht habe ich eben Hans Breitegger. Du warst jahrzehntelang Kriminalreporter für die Kleine Zeitung und bist auch jetzt noch gefragter Interviewpartner in Crime-Reportagen, Dokus und ja, ich freue mich auch immer sehr, wenn du bei mir im Podcast bist. Also danke dafür. Für unseren heutigen Fall begeben wir uns ins Jahr 1984 bzw. 1985 und es geht um eine Art von Verbrechen, die es heute, wenn noch Zeit bleibt, können wir vielleicht am Schluss drüber reden, die es heute eigentlich nur mehr sehr selten gibt. Und die hatte damals eine Hochphase. Das kommt nicht von ungefähr, dass nur ein Jahr zuvor, vor diesen Daten, eine Band namens ERV diesem Verbrechen ein eigenes Lied gewidmet hat. Vielleicht kennt das jemand hier im Publikum.
Das Böse ist immer und
ja,
überall.
Ich glaube, das kennen einige, ja. Es geht nicht nur, aber auch um Banküberfälle. Und mit so einem Verbrechen beginnt auch unsere heutige Geschichte, von der du uns erzählen wirst, Hans. Erzähl bitte von dem Tag, an dem sich zumindest aus deiner Sicht diese ganzen Ereignisse zugespitzt haben.
Ja, zugespitzt ist ein bisschen übertrieben, aber es war ein Tag, das war der 13. Dezember 1984. Es hat begonnen um 14 Uhr mit einem Banküberfall in Lassnitzhöhe. Und ich kann mich deshalb noch so genau erinnern, wie mir damals, das war ein offenes Geheimnis, heute kann ich es ja sagen, damals war es zwar ein gehütetes Geheimnis, aber Polizei, Gendarmerie haben das ja gewusst, dass wir den Funk mithören. Und da ist die Meldung durchgekommen halt von Alarmfahndung nach einem Banküberfall in Raiffeisenkasse war das in Nestelbach bei Graz. Und an einen Satz kann ich mich noch ganz genau erinnern, der hat gelautet, das war der Schlusssatz, Vorsicht bei Anhaltung, Täter sind bewaffnet, haben bereits von der Schusswaffe Gebrauch gemacht. Das hat sich dann herausgestellt im Zuge der unserer Recherchen, ich habe dann einen jungen Mitarbeiter dorthin geschickt, ein Gendarm, der Bezirksinspektor Sepp Fasching. Es war ja damals nicht üblich, dass man doppelstreifig vorne ist. Die Gendarmerie war allein unterwegs. Immer meistens einer, überhaupt nur einer am Posten Dienst gehabt. Und der wollte, ist zufällig wieder, also im Zuge der Alarmfahndung auf die Bankräuber gestoßen und wollte sie anhalten. Und die haben aus dem fahrenden Auto auf ihn geschossen und haben ihn nur knapp verfehlt. So hat's begonnen. Der Kollege hat mir dann Informationen per Telefon, das war ja alles nicht, das hat ja kein Handy nicht gegeben, da müssen Telefonzelle suchen oder Gasthaus, da hast du dann in der Redaktion angerufen, ich bin herinnen gesessen, habe die Geschichte geschrieben. Naja, und dann, ich war knapp im Fertigwerden, kommt über Funk durch Grazer Polizei, Alarmfahndung, Überfall auf die Raiffeisenkasse in Oberandritz. So, und jetzt hat man nicht gewusst, hängen die beiden Geschichten zusammen oder nicht. Das war natürlich die erste Überlegung, haben die Täter noch einmal zugeschlagen. Aber es ist dann am nächsten Tag sowieso klar gewesen, dass das überhaupt nichts miteinander zu tun hat, dass beides getrennte Daten sind, weil in Lassnitzhöhe haben die Täter auch das Fahrzeug zurückgelassen, da hat man Spuren gesichert, dann hat man in Oberandritz das Fahrzeug gefunden oder Weinitzen und dort waren wieder andere Spuren. Also hat man das schon gewusst dann. Und aber der Überfall in Lassnitzhöhe ist ja sehr bald geklärt worden. Da ist ja am nächsten Tag schon festgestanden, wer die Täter sind. Und sie sind dann 3 Tage später in Tirol festgenommen worden. Der Überfall in Andritz ist einen Monat lang ungeklärt geblieben, während die Grazer Polizei, die Kriminalpolizei versucht hat, die Bankräuber ausfindig zu machen, haben die Gendarmen in Radigund im Zusammenhang mit einer Einbruchsserie ermittelt in Weinitzen. Ja, und aber nicht ahnend, dass die Einbrüche und der Banküberfall zusammenhängen könnten. Das war überhaupt kein Verdacht, nicht einmal ein Verdacht. Es haben dann zwei Männer identifiziert werden können im Zuge der Einbruchsermittlungen. Das war der Karl B., 22 Jahre alt damals, und der Johann M., ja, 21 Jahre alt.
Wie man auf die beiden gekommen ist, das ist dem auffälligen Verhalten eines der beiden zu verdanken eigentlich. Und wir beide waren eben bei einem der involvierten Gendarmen, die damals halt dabei war, von dem werden wir heute noch mehr hören, Manfred Hadler, und haben ihn gefragt, wie die denn damals draufgekommen sind auf die beiden Verdächtigen. Und ich bitte jetzt die Regie, den ersten O-Ton abzuspielen.
Kommissar Zufall, das ist wirklich der Zufall. Weißt du mal, ein Ende von einer Schnur oder vom Strickerl da unter, dann fängt das an zu aufhören. Und dann geht's weiter und da war es auch das Gleiche. Draufgekommen sind wir ja darum, dass mal einer bis 500 Schilling damals die Zigaretten anzünden hat. Nicht? Da habe ich noch die Info gekriegt, draußen beim alten Fassl war das, weil ich nachfrage, ich weiß nicht, wo es ist. Man fragt halt nach, nicht? Man geht von Haus zu Haus, mehr oder weniger. Und da kriege ich dann die Info, so, da war einer da, erst haben sie sich wieder aufgeführt, jedenfalls hat sich der dann mit 500 Schilling an Zigaretten anzünden. Mhm. Und da haben wir noch, wenn wir auf den dann kommen, haben wir gesagt, das ist geil. Wer hat halt 500 Schilling, dass er sich an Zigaretten anzünden kann? Nicht? Und dann hat sich das auch zum Aufholen.
Ja, also mit einem 500-Schilling-Schein, ich habe das jetzt nicht inflationsbereinigt ausgerechnet, was das heute ist, aber es war damals viel Geld. Ja, und so kam man eben auf die Namen dieser beiden. Und ja, auch das restliche Verhalten, was man dann ermittelt hat, hat darauf hingedeutet, dass die plötzlich an eine größere Menge Bargeld oder Geld gekommen sind. Das war von einem Urlaub auch die Rede.
Ja, man hat dann aufgrund dieser Information, dass da einer, der war im Gasthaus bekannt, ist man auf den Johann M. gekommen und in weiterer Folge auf seinen Freund oder Komplizen Karl B. Nur waren die beiden zu dem Zeitpunkt am Roten Meer auf Urlaub. Und da hat man sich natürlich wieder gewundert, die Ermittler haben sich gewundert, warum, wie geht das, die arbeiten beide nicht und sind da auf Urlaub in Israel. Da kann was nicht stimmen. Rein von den Einbrüchen ist das wohl schwer nachvollziehbar, dass da so viel Gewinn drinnen ist, dass die da Urlaub machen können. Aber man hat nur Richtung Einbruch Verdachtsmomente gehabt und so sind die Ermittlungen weitergegangen. Mhm. Und die Grazer Polizei hat unabhängig davon die Kriminalpolizei die Bankräuber gesucht. Man hat aber keine Schlüsse herstellen können, dass die zwei Einbrecher, diese Tatverdächtigen, die Bankräuber sein könnten. Das hat zuerst viel später, einen Monat später herausgestellt, wie es dann zu dieser dramatischen Entwicklung gekommen ist.
Ja, genau. Also die beiden waren verdächtig für die Einbrüche, wie du gesagt hast. Aber für dich haben sich die Ereignisse dann auch an diesem angesprochenen Tag überschlagen. Und ich glaube, das war so, wie du mir im Vorgespräch gesagt hast, dass der Lokalchef da ins Zimmer gestürmt ist, mit der Meldung, dass die Rettung angerufen hätte, wegen einer Schießerei.
Ja, das war am 24. Jänner 1985. Ich habe Dienst gehabt mit einem Mitarbeiter und der Lokalchef ist, wie gesagt, du hast ja schon gesagt, ins Zimmer gestürzt gekommen, hat gesagt, du hast Schießerei in der Lissergasse, ist ein Darm angeschossen, die Rettung hat sich gerade gemeldet bei uns. Ich bin dann sofort hingefahren und bin, wie ich dort eingetroffen bin, war noch alles im Gange, da war noch der Notarzt dort, da ist gerade der angeschossene Gendarmeriebeamte abtransportiert worden, der Johann Wattinger, der war damals 44 Jahre alt. Was ist passiert an dem Tag? An dem Tag sind die zwei Gendarmen, der Manfred Hadler und sein Chef, der Kommandant des Gendarmerie-Postens Radigund, nach Graz gefahren, haben der Polizei das mitgeteilt, die haben zwei Beamte zugeteilt bekommen, das war der Adi Brettenthaler und der Karl-Heinz Malk. Und zu viert sind's dann in das Wohnhaus Lissergasse, wo der Karl B. gewohnt hat, in einer Dachwohnung, das war im vierten Stock. Sehr eng alles, sehr schmale Gänge, sehr kleine Wohnung. Und die sind da hinein, er war nackt, sie haben ihn aufgefordert, dass er sich anziehen soll. Und der Manfred Hadler hat dann gesehen, dass Tipps gut gelagert ist im der Wohnung und habe gesagt, ich hole die Fahndungsunterlagen. Er ist hinuntergegangen zum Streifenwagen. Und wie er dann hinaufgeht mit seinen Unterlagen, im zweiten Stock hört er, dass geschossen wird. Und alles andere soll er uns dann selber erzählen jetzt.
Ja, bitte den Oton 2.
Wir waren vorher schon dort einmal bei ihm und er war nicht da. Und da ist uns das schon mehr oder weniger aufgefallen, das was nicht stimmen kann. Ja, wir haben dann in Erfahrung gebracht, wann er zurückkommt. Und sind dann, ich glaube, entweder am gleichen Tag, wo er zurückkommt, oder am nächsten Tag, das kann ich jetzt nicht sagen genau, sind wir wieder hin, zu viert. Nicht? Kollege von mir, war den hat mein Chef, und zwei Kollegen von der Kripo Graz. Mhm. Auf wieder, und da haben wir gewusst, er ist da, und klopfen wir halt an, und der macht auf. Und der steht vor mir, und bei mir haben alle Alarmglocken geht. Das war, ich habe das einfach gespielt. War durchtrainiert, C, und der steht vor uns, und wir sagen halt, ja, warum wir da sind, und wir wollen in die Wohnung reingehen, wir wollen in die Wohnung nachschauen halten. Wir gehen dann rein, und dort habe ich halt wirklich die ganzen, also sehr viel Tipps gehabt, was wir gesucht haben, was ich gewusst habe, was gestohlen worden ist, ist da drinnen, nicht? Ich sag dann zum Martin, da ist viel Sachen da, was ich glaube, dass gestohlen worden ist. Ich gehe oben und hole die Unterlagen. Nicht? Und das war ja mein Glück. Ich denke, ich wäre der Einzige gewesen, der dort schon ihm gegenübertreten war. Nicht? Jedenfalls, ich gehe dann oben, hole meine Unterlagen vom Auto auf, das war oben im fünften Stock, also ganz oben im letzten Stock. Und wie ich zurück auf gehe, zweiten Stock, auf einmal her schießen. Ich laufe auf. Dem Moment kommen am gleichen Stockwerk links eine ganze Familie raus. Eltern und Kinder. Und ich sag, sofort zurück rein, wagt sie dir zu, da habe ich geschossen, nicht? Und dem Moment kommt schon ein Kollege, ein Polizist raus, ein Krippermann kommt raus. Sag ich, was ist los? Sag ich, der schießt. Und er hat gehabt einen Durchschuss von Unterarm und Oberarm hat er gehabt. Die sagt zu ihm, geh weg von da und mach die Tür auf. Und der springt auf hinten von einer Mauer, Vorsprung, springt auf ihrer, fährt her auf mich und schießt. Und ich traue mich instinktiv. Warum ich es gemacht habe, weiß ich nicht. Instinktiv weg, er schießt vor mir und schießt genau in die Tür rein, wo die Leute gestanden sind. Man muss sich das einmal vorstellen. Hätte da noch was passieren können. Nicht? Genau in die Tür, wo die Leute da gestanden sind und das Geschoss ist in der Mitte, aber so eine stärkere Türfüllung, da ist das Geschoss hängen geblieben. Und er schießt auf mich und ich trau mich instinktiv weg und schieße auf ihn. Bom, bom. Er geht wieder hinten um mich, ich muss mich nicht zurückziehen, weil ich habe keine Deckung, nichts. Das war ja nichts. Und da habe ich hinter einer Mauer gekannt, habe ich mich runtergedrückt und mir gedacht, wenn du jetzt Vierer schaust, dann ziehe ich durch, nicht? Und tatsächlich, wer kommt Vierer? Der zweite Kollege von der Kripo. Der kommt Vierer. Ich muss rechnen, als einschreitender Polizist dort, da kommt der Täter. Weil für mich war ein Entkommen von dort unmöglich. Weil vom fünften Stock, wie bist du weg? Geht nicht. Und da sage ich halt, weil ich halt Jäger bin, ansprechen, und ich ziehe nicht durch. Was ist der zweite Kollege? Der springt Vierer. Mhm. Und ich sag nachher, was ist los? So gehört der Warting hat's erwischt, der liegt drinnen, und der Täter, ist über die Dachrinnen, weg. Muss ich das vorstellen, vom fünften Stock. Es ist ihm tatsächlich gelungen, über die Dachrinnen, runter auf die Balkon, wieder runter über die Dachrinnen zum nächsten Balkon und zum nächsten. Und vom zweiten Stock, glaube ich, ist er dann im freien Sprung runter und ist weg und ist fort.
Ja, also wirklich hochdramatische, spannende, fast ja, filmreife Szenen eigentlich, die sich da abgespielt haben. Und mit der Flucht von Karl P. war aber der Einsatz für Manfred Hadler noch nicht vorbei.
Nein, wir gehen dann kurz ein. Ich möchte nur noch etwas bemerken, was ganz wesentlich ist. Der Wartinger hat nur überlebt, weil der Notarzt beim Don Bosco war, der war 2-3 Minuten später dort und hat den notärztlich versorgt. Er war lebensgefährlich verletzt, mehrere Organe durchschossen und das MEC war relativ schnell da, das Einsatzkommando von der Grazer Polizei. Die waren auch zufällig in der Nähe. Das waren Streifenpolizisten, besonders ausgebildet. Und die waren damals, das war das mobile Einsatzkommando. Und trotzdem hat er entkommen können. Aber jetzt, um zurückzukommen auf deine Bemerkung, dass der Einsatz noch nicht vorbei war, der Hadler ist dann mitgefahren mit Kollegen, mit Grazer Kollegen. Das war da, glaube ich, am Hilmteich, da hat der Johann M. gewohnt. Und da haben sie Nachschau gehalten und der war natürlich nicht zu Hause. Sie haben gedacht, dass vielleicht der Karl B. mit ihm Kontakt aufnimmt und der schon weiß, was da passiert ist in der Wohnung. Und so hat man nach beiden dann gefahndet und der Heinz Bettermann von der Grazer Kriminalpolizei und ein Kollege sind auch hingefahren und haben den Johann M. In der Nähe von einer Straßenkreuzung aus dem Auto heraus festgenommen.
Mhm. Ja, und damit war dann der Einsatz wirklich vorbei?
Nein,
da
war der Einsatz nicht vorbei, weil der Einsatz ist noch immer gelaufen. Ja, so. Weil der Karl B. War ja nach wie vor flüchtig.
Naja, aber ich meine jetzt...
Für Manfred Hadler war der erledigt, ja.
Das stimmt. Die Ermittlungen gingen weiter, aber der Manfred Hadler konnte dann wahrscheinlich zum ersten Mal an diesem Tag durchatmen und Revue passieren lassen, was da eigentlich überhaupt gerade los war.
Das glaube ich nicht, weil aus seinen Schilderungen hat's ja mussten ja sehr viele Dinge erledigt werden. Das war die Berichterstattung, da hat's ja Pflicht, du musst den Vorgesetzten Bericht erstatten, du musst den Gendarmeriekommandanten Bericht erstatten. Ich glaube nicht, dass er Luft schöpfen hat können. Ich glaube, das war ein Mordstress. Bis das alles einmal aufgearbeitet ist, bis man überhaupt einmal ein bisschen einen Überblick hat, wie es dazu kommen und was ist da passiert.
Ja, dann mache ich keine weiteren Mutmaßungen mehr über seinen Gemütszustand, sondern würde ihn das einfach jetzt selbst erzählen lassen und bitte um den dritten O-Ton. Wie geht's ihm dann danach? Ist ihm das gleich bewusst, wie knapp man da den Tod eigentlich von der Schippe gesprungen
ist? Das kommt erst später, aber ach Gott. Wo ich überall hinfahren habe müssen und da Bericht erstatten und Landesgendarmeriekommandant habe ich müssen reinfahren und erzählen, was da war. Das war ja ein Vorfall, das hat's vorher nie gegeben und seitdem auch nicht mehr.
Ist das, was einen dann im Nachhinein belastet oder sagt man, sowas gibt's, mit sowas muss man rechnen, wenn man bei der Polizei ist?
Ja, irgendwie ist man schon belastet, das ist gar keine Frage, weil da ist um Leben und Tod gegangen, nicht für ihn, er war mir wurscht gewesen, aber für mich, nicht? Ich war dort, ich weiß nicht, wie alt das, ich war 30 Jahre alt, ein bisschen drüber. Also ich hätte dort 50 groß gewesen. Und hinterher kommst du dann schon mal drauf, sagst, Teufel mal, da habe ich schon viel Glück gehabt, gell. Mhm. Aber halt, das war halt der Abschluss der Leistung, die man gebracht hat. Weil mich habe ich da monatelang auf den gearbeitet, weil man so viele Einbrüche gehabt hat, also schwere Einbrüche.
Ja, also ich glaube, ich weiß nicht, ob es damals schon sowas wie eine psychologische Betreuung nach diesen Vorfällen gegeben hat. Ich glaube nicht.
Nein, hat es nicht gegeben. Es hat kein Kriseninterventionsteam gegeben, das ist ja viel, viel später erst gekommen. Ja, es hat eigentlich, und die Gendarmerie und die Polizei, die haben auch intern keine Betreuung gehabt. Heute ist das ganz was anderes. Heute, außer die Seelsorger, die es schon gegeben hat, die Gendarmerie hat ihre eigenen Seelsorger auch gehabt, oder halt noch heute, den Polizeiseelsorger, die kümmern sich dann um solche Sachen, aber heute gibt es auch die psychologische Betreuung.
Ja. Kommen wir zurück zu Karl P., nachdem ja nach wie vor gefahndet wurde. Wie ging es da weiter?
Ja, ich kann mich noch erinnern, nächsten Tag war sehr viel los in Graz. Es war laufend irgendwo eine Nachschau, es war ein Hinweis gekommen, dass er da sein könnte. Man hat verschiedene Gebäude kontrolliert, man hat in Wohnungen Nachschau gehalten. Und es ist dann gegen Mittag die Meldung gekommen, dass er sich in einem Haus aufhält. Soll in der Ilhofgasse, das war ein Abbruchgebäude. Und dort war er dann auch. Das hat sich dann noch einmal zugespitzt, der war ja bewaffnet. Und das Einsatzkommando hat das Haus umstellt. Es war dann der Oberstleutnant Fallmann von der Grazer Sicherheitswache der Grazer Polizei, der 2 Stunden auf ihn eingeredet hat. Und er ist dann mit erhobenen Händen herausgekommen. Das sehe ich auch noch, das Bild, weil ich war halt dort am Einsatzort. Ja, und hat sich festnehmen lassen. Es hat keinen Widerstand mehr gegeben. Warum ist man auf das gekommen, dass er da drinnen ist? Dort hat auch ein Sandler sein Quartier aufgeschlagen. Und der ist halt irgendwann einmal an diesem Tag, wo er geschossen worden ist, zurückgekommen und hat den Karl B. dort angetroffen. Und die beiden haben sehr ausführlich gesprochen miteinander. Der Täter hat ihm mitgeteilt, was passiert ist, dass er einen Gendarmen angeschossen hat, dass ein Polizist verletzt ist und dass er sie ins Ausland absetzen möchte oder wird. Der Sandl hat nichts gemacht, die haben beide dort übernachtet und am nächsten Tag dürfte dieser Unterstandslose dann doch irgendwie Gewissensbisse gekriegt haben und ist zur Polizei und hat die Polizei informiert. So ist man draufgekommen, dass der Karl B. dort in dem Gebäude sich aufhalten soll oder aufhält. Und da ist er dann, wie gesagt, festgenommen worden.
Ja, damit waren beide Täter, beide Bankräuber gefasst. Aber es war ja nicht nur der Bankraub, sondern auch noch diese Szene in dem Haus, die uns Manfred Hadler vorher beschrieben hat. Und es kam schließlich zur Anklage. Du warst jetzt beim Gerichtsprozess dann nicht dabei, aber erzähl uns bitte, was da noch passiert ist, wie das ausgegangen ist.
Ich habe den Gerichtsprozess mitverfolgt und mit der Kollegin, die das betreut hat oder geschrieben hat, darüber immer wieder besprochen. Es war Anklage, hat gelautet, versuchter Mord. Und letztendlich ist dann herausgekommen bei Gericht eine absichtliche schwere Körperverletzung mit Dauerfolgen, was den Wartinger betroffen hat. Die Sache Hadler, dieser Schuss auf dem Hadler, das war so ein Nebenschauplatz, ein kleiner, das ist nicht einmal zur Sprache gekommen. Wenn das heute passieren würde, dann ist das zumindest ein zweiter Mordversuch und das Durchschießen von den Arm, zweimal, also Unterarm und Oberarm, das ist offenbar durchs Abwehren passiert. Da kommst du unter einem Mordversuch nicht weg und unter Umständen droht. Oder so wie heute die Praxis ist bei den Gerichten, für Mordversuch gibt es lebenslang auch, und dann aus präventiven Gründen, also generalpräventiven Gründen. Damals war das eben nicht so, die Geschworenen haben das akzeptiert, die Verantwortung des Angeklagten, der hat immer gesagt, er ist Bundesheerrangier, er ist ausgebildet, er weiß, wie er Menschen erschießen kann und wie nicht. Ich glaube, dass man das in dem Fall gar nicht mehr sagen hat können, weil durch einen Schuss waren, ich glaube, 3 oder 4 Organe verletzt beim Wartinger. Also da kann man nicht mehr davon reden, dass man genau weiß, wie man einen erschießt und wie man einen weiterleben lässt, nicht nur verletzt. Dennoch ist das Urteil hat gelautet, 14 Jahre, ein bisschen über 10 Jahre ist der Karl B. gesessen. Der Johann M. hat 8 Jahre gekriegt in der Relation, wenn man das jetzt da gegenüberstellt, wegen Einbrüche und wegen den einen Banküberfall kriegt der eine 8 Jahre und der andere schießt und kriegt 14 Jahre, passen die Relationen meiner Meinung nach auch nicht, aber das war eben so und das muss man akzeptieren.
Das heißt, diese Haftstrafen sind lang verbüßt. Wie geht es den Protagonisten heute?
Ich habe ja angekündigt, dass wir jetzt eine Live-Aufnahme haben und dass es um diese Geschichte geht in meiner Serie Tatort Steiermark. Und ich habe ein langes Mail gekriegt vom Karl B., der gebeten hat, seine Version da mit einzubauen. Er schildert die Geschichte, den Ablauf so, er wollte, begonnen hat es einmal, dass sich das große Vorbild war ein Film, ein amerikanischer Film, der hat geheißen 2 glorreiche Banditen. Das war damals, der ist damals gelaufen. Und dieser Film, sagt er, war Auslöser, dass gesagt haben, sowas machen wir auch. Die zweite Vorlage für diese Geschichte dann war ein Banküberfall in Wien, wo ein Bankräuber Angestellte mit Handschellen gefesselt hat und entkommen ist. Und das wollten sie auch machen. So. Und es ist ihm nicht gelungen, es ist anders gelaufen, nicht? Und für der Festnahme sagt, da wollte er eigentlich niemanden verletzen. Er wollte die Polizisten mit Handschellen fesseln, die Pistolen hat er rausgenommen, angefangen hat das Ganze, ich muss das vielleicht noch ein bisschen erklären. Wie sie in die Wohnung hineingekommen sind, hat der Wartinger ihn gefragt, da war ein Panzerabwehrrohr vom Bundesheer an der Wand, und er hat gesagt, ist das Rädel scharf? Und der Karl B. sagt, nein, nimmt's runter und gibt's ihm in die Hand. Und der Wartinger sich konzentriert hat auf dieses Panzerabwehrrohr, hat er schnell in die Tischlade gegriffen und hat einen Revolver 38er Spezial herausgenommen, schussbereit natürlich, und im nächsten Moment sind die Schüsse gefallen. Er sagt, es hat ein Gerangel gegeben, so hat es mir geschildert, es hat ein Gerangel gegeben, irgendeiner hat ihn mit dem Barrohr am Kopf gehauen. Und einer hat geschrien, das ist eh nur ein Gaspistolen, wie der erste Schuss gefallen ist, und der Karl-Heinz Molk hätte sich auf ihn gestürzt. Und dabei hat ihm halt die Hand, Unterarm und Oberarm durchschossen. Das ist seine Version. Er sagt, er wollte keinen umbringen, er wollte keinen verletzen, gar nichts. Er hat das eben, das Vorbild war der Film, und er wollte halt mit den Handschuhen fesseln, und das ist nicht gelungen. Ja, und vor Gericht hat er halt damit argumentiert, dass er Bundesheer-Ranger ist und sehr wohl weiß. Außerdem hat er ja den Brettenthaler nichts, den Brettenthaler hätte er erschießen können, das muss man ja sagen. Der ist ja dort kniet neben dem Wartinger, hat den Wartinger versorgt. Also den hätte locker erschießen können, und das haben die Geschworenen ihm so glaubt, seine Version. Das hat er mir jetzt wieder so geschildert, und er hat mir ein bisschen erzählt, was er jetzt macht und wie es ihm geht und was er tut. Er hat kurz ein bisschen über 10 Jahre also gesessen, dann ist er entlassen worden, hat eine Security-Firma gegründet mit einem Partner. Das hat aber nicht lang funktioniert, weil wie die Gendarmerie das gehört hat, er war ja in einer Diskothek als Security, wo er aufgetreten ist, und das haben sie dann abgestellt, weil du darfst als Security nicht vorbestraft sein. Und russische Security ist ausgebildet, dann Schulungen in Banken, wie man sie vor Bankräubern schützt und solche Sachen. Und jetzt hat er das Diplom, ich habe erst heute mit ihm wieder ein Gespräch gehabt, weil ich noch was fragen wollte, das Diplom gemacht für einen Mobbing- und Gewaltpräventionstrainer, so nennt sie das, und das macht er jetzt.
Mhm. Ja, und mit dieser Kurzbiografie von dem damaligen Täter sind wir unseren heutigen Fall eigentlich durch. Also danke, dass du den mitgebracht hast. Wir haben jetzt noch kurz Zeit, deswegen würde ich noch, ich habe das am Anfang anklingen lassen, als die ERV damals diesen Hit rausgebracht hat, den Banküberfall, das war die Hochphase der Banküberfälle. Und ich habe mir kurz Zahlen rausgesucht. Also das war so bis Anfang, Mitte der 90er, das war so wirklich der Boom der Banküberfälle. Und da gab es aber einen massiven Rückgang in Deutschland in den letzten 30 Jahren um 95%, und auch in Österreich. Die aktuellsten Zahlen waren da jetzt ein Vergleich von 2013, wo es 79 Banküberfälle gegeben hat, bis 2022, wo es nur mehr 17 Banküberfälle gegeben hat. Und du hast gesagt, das hängt unter anderem zusammen mit den Sicherheitsvorkehrungen. Was hat man da in den Banken gemacht? Also es gibt solche Trainings, die eben auch Karl B., finde ich eigentlich sinnvoll, wenn das jemand macht, der selbst ja da ein, naja wirklich. Aber ja, es gibt solche Trainings, es gibt natürlich bessere Alarmanlagen, diese Alarmknöpfe, schnellere Einsatzbereitschaft bei der Polizei, einfach diese Strukturen, die da verbessert worden sind.
Die Polizei macht seinerzeit die Gendarmerie schon angefangen damit, dann die alte Polizei und jetzt die Polizei. Es gibt ja oder hat gegeben jahrzehntelang diese Trainings seitens der Exekutive, wo Bankangestellte geschult worden sind, wie verhält man sich wirklich, dass nichts passiert, wie reagiert man nach dem Überfall, wenn die Täter auf der Flucht sind, etc. etc. Also das hat's dann aufgrund der vielen Banküberfälle hat man das so eingeführt. Es hat dann natürlich die Alarmanlagen, ist alles besser geworden, ist die Fotoüberwachung besser, die Videos. Mhm. Früher war das ja, hast du keine Account, da haben wir einen schwarzen Fleck auf, das selten, dass ich kann mich erinnern, meistens haben wir nichts anfangen können mit den Bildern. Heute ist das aber ganz anders. Heute kannst du oft Leute wirklich erkennen.
Ja.
Das hat es damals auch schon den einen oder anderen gegeben, aber das hat müssen eine Bank sein, die eine gute Kamera gehabt hat. Und das war halt nicht immer der Fall. Oft waren die Kameras gar nicht im Betrieb, das ist auch dazu gekommen.
Ja, die Sicherheitsvorkehrungen sind der eine.
Und ich glaube auch, dass weniger Geld dort gelagert ist, oder das auch besser gesichert ist, nicht? Das wird viel öfters, glaube ich, abtransportiert.
Ganz genau. Also das wird auch in den Erklärungen, weil das versuchen ja Experten zu begründen, warum solche Phänomene stattfinden, warum dieses Verbrechen heute quasi oder fast gar nicht mehr vorkommt. Und der Rückgang von Bargeld als Zahlungsmittel ist da auch wirklich ein großer Faktor. Und diejenigen von Ihnen, die am Land wohnen, in der Stadt teilweise auch, aber werden ein weiteres Phänomen bemerkt haben, nämlich den Rückgang der Bankfiliale. Man findet ja keine Bank mehr, um diese zu überfallen. Es hat 1995 in Deutschland 70.000 Bankfilialen gegeben. 2021 waren es nur mehr 24.000 Banken. Und in Österreich ist der Rückgang nicht ganz so dramatisch, aber da gab es im Jahr 2000 5.100 Banken und im Jahr 2021 nur mehr 4.100 Filialen. Und ein weiterer Faktor, der da auch noch mit reinspielt, ist, dass sich viele dieser, Gewalt- oder Raubverbrechen, aber sagen wir mal, der Art, auf kriminelle Weise an Geld zu kommen, ins Internet verlagert hat, mit diesen ganzen Betrügereien, eben Oma-Trick, den falschen Polizisten. Also ich habe gerade in der letzten Folge mit unserer Kollegin Manuela Kalser in Herr Braun holt das Geld, geht es um einen Fall, wo ein Pensionist auf diese Art und Weise um 870.000 Euro, sogar Goldmünzen im Wert von 870.000 Euro gebracht worden ist. Und anscheinend ist das mit weniger Risiko behaftet, nicht, also auch, was dann eine mögliche Verurteilung betrifft, weil ein Betrug wird ja nicht so schwer bestraft wie eben ein Raub.
Es ist die Wahrscheinlichkeit, dass beim Banküberfall mit einem Banküberfall durchkommst, gering. Also die Chancen, dass du einen Banküberfall klärst, sehr groß. Die Chance, dass du aber einen Internetbetrüger erwischt, sind da sehr nicht, also erwischt sind sehr gering. So. Mhm. Weil das sind Netzwerke, die ja europaweit, weltweit agieren und Banküberfall, wer hat denn früher Banküberfallen? Also organisierte Kriminalität war das fast nie. Das waren immer irgendwelche Einheimische, außer jetzt ein paar in letzter Zeit auch Ausländer, die halt gekommen sind, aber nicht jetzt organisiert im Auftrag von irgendeiner kriminellen Organisation und haben die Bank ausgeraubt, sondern die haben alle Geld gebraucht. Und da hat es eine Serie im Bankräuber gegeben. Das ist alles abgebrochen inzwischen. Oder sehr viel abgebrochen. Es ist ja selten, wenn man die Zeitungen aufschlagt. Es gibt kaum noch einen Banküberfall. In der Steiermark halt, weiß ich nicht, wann der letzte war.
Ja, wir werden sehen, ob da noch was passiert heuer. Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Ich sehe, wir haben jetzt nur mehr 3 Minuten, deswegen glaube ich, ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, um dir noch einmal Danke zu sagen, dass Bitte. Du uns diesen spannenden Fall mitgebracht hast. Danke auch an Manfred Hadler, der bereit war, uns diese ganze Geschichte noch einmal aus seiner Sicht zu erzählen. Danke an Sie fürs Dabeisein und auch an die Hörerinnen und Hörer zu Hause fürs Dabeisein bei Delikt. Wir freuen uns, wenn Sie den Podcast abonnieren. Wir freuen uns, wenn Sie uns gute Bewertungen geben. Und damit sage ich Danke und auf Wiedersehen.
Ja, danke schön.